Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Ja, ich bin ein bisschen ashamed, weil ich war heute zu spät bei dir. Ich habe nicht mit aufgebaut. Zwar, und ich habe mich schon entschuldigt, aber ich habe noch nicht erläutert, wie das passieren konnte. Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Und zwar, also erstmal hat mein Tablet, wo immer die Fragen und der ganze Vorbereitungskram drauf ist, ein Update gemacht. Als ich noch zu Hause war, dann habe ich die Bahn verpasst, die ist direkt weggefahren, ich habe sie wegfahren sehen, es war toll. Dann war an der Straße Sperrmüll, da musste ich kurz anhalten und musste gucken, ob da irgendwas Cooles dabei ist, aber da war nichts Cooles dabei. Und dann wurde mir noch einmal die Vorfahrt genommen und ja, deswegen bin ich zu spät.
Wegen der Vorfahrt.
Ist der Sperrmüll nicht Ausrede genug?
Ich finde es so, der Sperrmüll ist wichtiger als das, was wir jetzt hier gerade machen oder was wir vorhaben.
Ich war immer noch pünktlich.
Du warst noch pünktlich, ja, ja.
Und außerdem bist du doch Historiker, dich müsste Sperrmüll doch auch brennend interessieren.
Ja, die Leute, die Bel Air so ein bisschen verfolgen, ihr habt ja vielleicht unseren Retreat gesehen. Wir sind gestern quasi davon zurückgekommen und aus irgendeinem Grund hatten in Niedernhausen war das dann, glaube ich, irgendwo, hatten die alle Sperrmüll draußen stehen, wo ich auch noch gedacht habe, nee, guck nicht, guck gar nicht, weil da stehen schon Autos.
Stimmt, wir sind auch schon vorbeigefahren, aber ich wollte nichts sagen, weil ich war Fahrerin und dann habe ich mir gedacht, komm, it's not worth it. So. Ja, wie geht's dir denn?
Ich bin wieder gesund, ich hatte Corona.
Das stimmt, die heutige Folge ist ein Nachholtermin. Wir mussten ein bisschen schieben. Du warst kranky und umso schöner, dass es jetzt heute klappt.
Einmal komplett aus dem Leben gekickt und jetzt wieder da und voller Vorfreude auf unseren heutigen Gast. Vorher gibt es noch einen Tagesspruch von mir. Du hast eben schon Historiker irgendwie so ein bisschen angesprochen. Also es wird irgendwie in die Richtung gehen und mein Tagesspruch für heute ist: Geschichte ist das Studium aller Verbrechen der Welt.
Von wem ist der?
Von Voltaire.
Claro.
Willkommen bei Steilzeit. Meine Post-Corona-körperliche Schwäche, dass ich diesen sehr leicht runterdrückbaren Knopf nicht runtergedrückt
hatte bekommen
habe.
Hatte ein bisschen was
DJ-eskes. Okay, ich quäle mich hier mit meiner körperlichen
Das macht nichts. Unser Gast hat auch direkt verkackt. Sein Handy war noch auf laut.
Hallo Lars, was sollte das?
Ja, ich habe wirklich vergessen, erstmal mein Handy auszuschalten. Das ist mir dann etwas peinlich eingefallen, als es dann irgendwelche Geräusche von sich gab. Von daher, ja.
War es eine wichtige Nachricht?
Nee, überhaupt nicht. Es war ein Find My Alert.
Herzlich willkommen. Du hast gleich Gelegenheit, dich selber nochmal kurz vorzustellen. Aber ich habe vorab schon gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert zu dir. Es ist gar nicht so leicht, was über dich zu finden. Aber man findet was im Internet. Also dein MySpace ist tot. Da kann ich dich beruhigen.
Du hast alles auf meinem MySpace-Account noch gefunden.
Ich habe alles durchsucht, was ich finden konnte zu dir.
Gibt es von MySpace noch aktive Server?
Das
ist eine gute Frage.
Also wenn du was gefunden hast.
Ich habe eine Seite gefunden, wo der Name drauf ist. Kein Profilbild mehr drauf und sonst auch nichts. Also dann habe ich auf Flickr was gefunden.
Ja.
Du bist gar nicht so ein schlechter Fotograf.
Dankeschön.
Deswegen bist du nicht hier. aber du fotografierst echt schön, du machst viel so Stadtansichten und so Kram.
Ja.
Ich habe einen wissenschaftlichen Artikel gefunden von dir, Berufsfeldanalyse im Bereich digitale Geisteswissenschaften, an dem du beteiligt warst.
Oh ja, das war ein Seminar damals, ja.
Mhm. Das weist schon so ein bisschen in die Richtung, in die es so geht. Und dann habe ich eine spannende E-Mail im Wortlaut gefunden über dich, von dir, aus der Corona-Zeit an die Gesellschaft der Fifth Division, United States Army. Ach, die ist vollständig veröffentlicht und sie beginnt so: My name is Lars Schlapphof. I'm a historian from Germany and I'm currently working on a research project about the end of World War II in Rüsselsheim, a small town near Frankfurt. Und dann geht das noch weiter.
Ich bin erstaunt, was du gefunden hast.
Ich habe ich habe auch Sachen gefunden zu deiner Masterarbeit, aber darüber sprechen wir wahrscheinlich sowieso ganz organisch noch. Erzähl mal, du machst was mit Geschichte. Wer bist du?
Genau, ich mache was mit Geschichte. Ich bin eigentlich studierter Historiker und bin dann über Umwege in Rüsselsheim gelandet und habe eigentlich mal eine Hiwi-Stelle hier im Archiv angefangen. Und dann kam ein Zufall zu dem anderen, dass die Stelle frei wurde, besetzt wurde, wieder ausgeschrieben werden musste. Und dann war ich gerade mit meinem Masterstudium fertig und dann hat man mir so von Museumsseite diesen kleinen Wink gegeben, ob ich nicht Lust hätte, mich auf die Stelle zu bewerben. Das habe ich dann getan und habe tatsächlich dann auch die Stelle bekommen und bin seitdem Archivar. Genau, bin Archivar geworden.
Das heißt, du hast keinen offiziellen ArchivarInnen-Werdegang. Ich kenne die Archivschule in Marburg, da warst du nicht.
Nee.
Und man kann trotzdem Archivar sein. Oder
genau,
wie funktioniert das?
Dort Fortbildungen gemacht, bin aber nicht ein klassischer Archivar. Der klassische Archivar-Ausbildung, gerade im höheren Archivdienst, ist eigentlich eine, wo man mindestens studierter Historiker sein muss, promoviert haben muss in der Regel, und dann wird man durchläuft man nochmal eine zweijährige Ausbildung an der Archivschule Marburg, plus die entsprechenden 6 Monate bei der Stelle.
Digga, was das für ein krasser Job.
Sehr, sehr elitär. Zumindest
so
wenn man
wie du, oder?
Man muss immer unterscheiden zwischen der Landes- und Bundesebene und der Kommunalebene. Bei den Kommunalarchiven ist es eher so, dass es so klassische Quereinsteiger sind wie ich, die dann klassischerweise irgendwie Geschichte studiert haben, eine Stelle suchen und dann dort als Archivar dann landen.
Ja. Hör zu.
Das interessiert mich total. Ich hatte mal eine Bekannte, die hat nämlich an der Archivschule ihre Ausbildung gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt weitergegangen ist bei ihr, weil wir schon länger nicht mehr so viel miteinander zu tun haben. Aber ich weiß noch, dass ich irgendwie beeindruckt war, dass man so eine extra Schule besuchen muss, so dafür in der Regel.
Genau, das liegt auch so ein bisschen daran, dass das Archivwesen oder Archivwissenschaft eigentlich eine Informationswissenschaft ist und keine Geschichtswissenschaft im eigentlichen Sinne. Und deswegen ist dieser Beruf relativ komplex, weil man sich nochmal mit einem ganz eigenen Feld beschäftigen muss.
Kannst du den Unterschied erklären zwischen Informations- und Geschichtswissenschaft?
Man kann es vielleicht daran erklären, dass wir als Archivare immer darüber nachdenken müssen, welche Materialien, Unterlagen wert es sind, aufzuwahren. Das heißt, wir wissen ja nicht, was am Ende in der historischen Forschung, welche Fragen gestellt werden. Trotzdem müssen wir uns darüber Gedanken machen, was relevant sein könnte. Und diese Überlieferungsbildung ist relativ komplex, weil wir natürlich eben noch nicht wissen, mit welchen Fragestellungen die Forschung später an diese Quellen rangehen wird.
Boah, okay. Also ich verstehe, das ist schon irgendwie sehr verantwortungsvoll auf eine Art. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Also wie entscheidest du das, so simpel gesagt? Wie hast du da eine Struktur oder gibt es da irgendwie Schema F, nach dem man vorgeht, welche Fragen man an das Material stellt, was man bekommt? Vielleicht irgendwie als Fallbeispiel, wir hatten zum allerersten Mal, glaube ich, Kontakt, als Thomas Frickel den ganzen Dokumentationskram zur Stadtbahn West und den ganzen Protest drumherum an das Stadtarchiv übergeben hat. Und da habe ich dich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Und das war so, Thomas Frickel hat sein Auto vorgefahren und seine 5 Millionen Sachen rausgeräumt. Thomas Frickel ist ein Rüsselsheimer Dokumentarfilmer und war in den 90ern, 2000ern und auch davor ganz krass involviert in den Flughafenausbau beziehungsweise dagegen und hat seinen Kram ausgeladen und dann hat er das alles ausgepackt und ausgerollt und drüber erzählt und du hast zugehört und das gesichtet. Und die eigentliche Arbeit, glaube ich, ging danach erst los. Wie lief das ab? Also wie muss man sich das vorstellen?
Man muss sich das so vorstellen, dass man so einen Nachlass wie vom Herrn Frickel nimmt und sich erstmal so Gedanken darüber macht, welche Art von Informationen man dort findet. Und dann eine ganz wichtige Frage, die man beantworten muss, ist das einzigartig, was ich hier sozusagen finde an Informationen oder gibt es diese Informationen noch an anderer Stelle? Gibt es also Zweit- und Drittüberlieferungen? Das ist zum Beispiel ein Kriterium, nach dem man immer entscheiden kann. Dann kann man natürlich sagen, es ist eine zivilgesellschaftliche Bewegung gewesen, die er da dokumentiert hat. Sie war, finde ich, nur lokal wichtig, sondern hat auch überregionale Bedeutung gehabt. Das heißt, das Material an sich ist sehr interessant. Man muss natürlich unterscheiden, weil es war bei Herrn Frickel das Vorlass relativ, ging querfeldbeet, also es war auch Flughafen, es waren aber auch Sachen, also zum Beispiel aus seiner Schulzeit, also auch die von der Kant-Schule waren dort Unterlagen, die auch sehr spannend sind, die ich auch sehr gerne genommen habe. Und dann fängt man an zu trennen, man guckt natürlich, was hat man schon in den eigenen Beständen, was gibt es, wie gesagt, an Zweit- und Drittstelle. Und wie viel Platz hat man am Ende des Tages auch? Also diese ganz, ganz sachlichen ökonomischen Überlegungen und rationalen Überlegungen, nämlich auch eine Platzfrage, ist immer eine Frage, die sich im Archivwesen stellt.
Wo lagert ihr das Zeug denn alles?
Bei uns im Magazin. Wir haben einen eigen eingerichteten Raum mit einer Rollregalanlage. Das sind diese Regalanlagen, die man immer aus den Filmen kennt, wenn dann
geil,
der Archivar
da
hingeht und kurbelt und so weiter und so fort. Davon haben wir 10 Stück. Und das ist ein Raum, 20 mal 25 Meter ungefähr.
Das ist der unter dem Museumscafé.
Genau, das ist der unter dem Museumscafé.
Also genau, wer sich fragt, wo das Stadtarchiv überhaupt ist, das ist in der Festung.
Genau,
der Raum müsste da noch ungefähr die Größe haben von dem Gastraum, vom Café. Ich meine, oder es können auch so 2-3 Meter weniger sein, aber es ist
ein bisschen weniger.
Aber da unten drunter, sauspannend. Ja. Das ist ein Ort zum Beispiel, an dem ich noch nie war.
Das ist, da kommt ja mein, wir hatten das bei Michel mit der Schlüsselgewalt. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne Schlüsselgewalten hinter die Kulissen schaut. Und ich glaube, in der Festung ist mittlerweile wirklich alles mal erforscht worden. Und dann auch mal so die Räumlichkeiten und die Archive, Magazine, weil auch ein Teil von der Museumssammlung natürlich auch noch in der Festung zugegen ist. Und da kenne ich jetzt halt tatsächlich, also diese Auswahlprozesse, hat man das schon, ist es einzigartig oder hat es jemand anderes schon? Das ist ja, kommt ja auch nochmal mit dazu. Also was nützt es mir jetzt nochmal, zig Unterlagen zur Stadtbahn West von Flugblättern und allem möglichen aufzunehmen, wenn ich genau weiß, die liegen in Wiesbaden, die liegen in Marburg, die liegen in Frankfurt und überall noch vertreten. Das ist am Ende wahrscheinlich für den Archivar oder für den Archivarberuf wahrscheinlich nicht das Schwierige auszusortieren. Es ist, glaube ich, schwer, das zu vermitteln, warum man es aussortiert.
Das insbesondere, da kommen wir jetzt an den Punkt, wo ich immer sage, Archivare sind keine Historiker, weil die Historiker oder Historikerinnen sind die schlechtesten Archivare, Archivarinnen. Weil sie können nämlich nichts wegwerfen. Ja? Das ist nämlich genau dieser entscheidende Punkt. Also diese Fragestellung ist immer, ist das Geschichte oder kann das weg? Und es ist aber so, also wir übernehmen zum Beispiel regelmäßig auch von der Stadtverwaltung Unterlagen und wir übernehmen maximal, und das gilt schon als viel, 5%. Also 5% der angebotenen Menge können wir pro Jahr, die dort anfallen und dann abgegeben werden, können wir überhaupt übernehmen. Das sieht auf Landesebene und auf Bundesebene nicht anders aus. Also wenn man so ans Bundesarchiv denkt, die haben natürlich andere Möglichkeiten, aber dann überlegt man auch, dass sie für praktisch alle Verwaltungen auf Bundesebene zuständig sind. Und das sind einfach Mengen, das sind unvorstellbare Papiermengen, die da immer noch anfallen. Ja, Digitalisierung kommt. Ja, digitale Unterlagen sind auch ein Thema, auch bei uns. Nur lösen sie das Problem nicht. Auch dort rennt man in Speicherkapazitätsprobleme, weil es einfach so schier unvorstellbar ist, was jedes Jahr an Papiermengen produziert wird.
Mhm. Wie viel Meter Papier habt ihr? Oder hast du das im Kopf? Wie viel...
Ich hab
also 12 Regale.
Plus was wir noch an anderer Stelle gelagert haben, ungefähr 1,1 bis 1,2 Kilometer laufende Kilometer.
Das ist einiges.
Ich wusste nicht, dass man das so misst. So.
Man misst das genau in laufenden Metern. Und
das ist aber spannend. Was ist das für eine Frage?
Es wird in Meter Regal, in Meter Papier gerechnet. Und ich weiß nicht, wie jemand das bei Mikrofilm und sowas, ob das auch nochmal irgendwie ich glaube, da fängt man gar nicht erst an.
Mikrofilm ist ja für uns vor allem ein Sicherungsmedium. Also wir haben die Mainspitze zum Beispiel fast vollständig auf Mikrofilm gesichert, weil es eine der wichtigsten Quellen ist, die wir so haben, weil es einfach eine Tageszeitung ist, ab, ich glaube, 1900 schieß mich tot. Und sie tatsächlich einfach das tägliche Geschehen in Rüsselsheim seitdem dokumentiert, mit wenigen Ausnahmen. Und deswegen haben wir die Mikroverfilmt, und zwar insgesamt zweimal. Eine ist eine Arbeitskopie, die andere wird sogar nochmal an einem anderen Ort gelagert. Falls dann sozusagen was in der Festung passiert, hätten wir noch Zugriff auf das. Plus die Originale sind auch nochmal an einem anderen Ort untergebracht. Also man versucht wirklich, gerade diesen Bestand, weil er eben so historisch wertvoll ist, entsprechend zu sichern.
Also wir hatten damals in der Redaktion vom Rüsselsheimer Echo wirklich wir hatten ein papiernes Zeitungsarchiv. Ich glaube, seit Anbeginn gebunden in solchen riesigen Büchern, im Zeitungsformat halt logischerweise. Total geil und halt auch die Buchrücken dann beschriftet und alles. Und das war so cool. Ich weiß nicht, weil die Redaktion wurde ja auch aufgelöst. Da warst du ja auch sogar, Christian, mit als Besuch mal da und hast noch vor allem von den Büchern, die wir noch so hatten, als Recherchegrundlagen, dir Dinge mitnehmen können. Ich weiß nicht, wo diese gebundenen Zeitungsbücher eigentlich hin sind.
Die müssten im VRM-Archiv gelandet sein.
Ah, okay, also das ergibt doch Sinn.
Dass die VRM hat ein eigenes Zeitungsarchiv, mit denen habe ich auch schon Kontakt gehabt und ich vermute, dass die dorthin gewandert sind.
Okay. Ja, krass. Ich meine, gut, Rüsselsheimer Geschichte, klar, das ist, also da denkt man wahrscheinlich selten aktiv drüber nach, aber das ist halt, glaube ich, so die Quelle, was in dieser Stadt passiert ist. Also, finde ich, unterstreicht nochmal so die Wichtigkeit von der Tageszeitung. Ja. Und ich frage mich auch, wie das sein wird, wenn sich die Zeitungslandschaft hier noch mehr verändert. Also, wer soll das dann, das dokumentieren, was hier so passiert in dieser Stadt?
Ja, vor allem noch größer gedacht, was ist, wenn Printzeitung tatsächlich komplett verschwindet.
Wird es dann nicht einfacher mit digital? Also
ja, aber da stehen wir dann bei Speichermedien. Also das Ja.
Da stehen wir vor allem, oder sind wir vor allem auch mit Urheberrechtsfragen konfrontiert. Eine Tageszeitung kann ich relativ einfach archivieren, weil ich kaufe ein Exemplar und kann das sozusagen, ein Nutzungsexemplar, das urheberrechtlich überhaupt kein Problem, kann das bei mir ins Archiv legen und kann das auch rausgeben. Wenn ich jetzt aber anfange, Screenshots von einer Webseite zu erstellen, wenn ich jetzt anfange oder auch diese PDFs mir zu exportieren, da sind wir bei ganz, ganz anderen urheberrechtlichen Fragen, weil das dann Kopien sind teilweise. Und die sind anders, das müsste eigentlich dann lizenziert werden durch die VOM und so weiter und so fort. Also das ist in der Benutzung ganz, ganz viel, viel schwieriger als so eine klassische Zeitungskopie. Deswegen archivieren wir auch noch Zeitung tatsächlich im Originalformat im Papier.
Das ist ja eigentlich auch noch so eine Sache, weil so einen Online-Artikel kannst du ja abändern. Also so eine gedruckte
Zeitung. Ist halt illegal. Also ist ja nicht legal.
Was?
Einen Online-Artikel abzuändern.
Nee, ich meine ja von der Redaktion aus. Also das passiert ja manchmal,
nachträglich, und das passiert Korrektur. Oft. Das passiert ja. So
weil,
oft.
Oh mein Gott, natürlich. Weil eine Zeitung gedruckt, die ist gedruckt und dann ist sie, so wie genau. Sie gedruckt worden ist, archiviert, weil so eine Online-Quelle ist dann halt tatsächlich schwierig.
Und das passiert oft natürlich nicht sinnverändernd, sondern eher aus so Gründen, wenn zum Beispiel Namen falsch geschrieben sind. Und das ist für Journalistinnen und Journalisten toll, dass das nachträglich korrigiert werden kann natürlich. Aber also ich weiß, was du meinst.
Das ist aber für die Überlieferungsgeschichte also unheimlich schwierig, wenn das nicht dokumentiert wird. Also bei den guten Zeitungen sieht man in der Regel unten dann so ein kleiner
genau, Hinweis, so stimmt's.
Ne, dass dann gesagt wird, okay, folgender Satz wurde geändert und so weiter und so fort. Wenn das aber nicht passiert, dann ist es problematisch natürlich.
Sau spannend. Woher kommt denn dieses, du hast schon gesagt, du bist nicht ursprünglich Rüsselsheimer. Genau, woher kommst du?
Ich komme also ganz ursprünglich mal aus Kiel, bin Norddeutscher sozusagen.
Ach,
und deswegen das Moin.
Genau, deswegen das Moin. Bin aber schon, lebe schon seit meinem 6., 7. Lebensjahr hier im Rhein-Main-Gebiet.
Also und deswegen auch Kiel als zweitschönster Ort nach Rüsselsheim natürlich. Ja gut, Kiel ist natürlich toll. Also alles im Norden finde ich ganz, ganz cool. Du lebst aber schon länger im Rhein-Main-Gebiet, hast du gerade gesagt. Wo kam denn überhaupt diese Rüsselsheim-Geschichte her? Du hast ja sogar deine Masterarbeit, lag wahrscheinlich auch an deinem Arbeitsort oder Arbeitsumfeld im Archiv schon, aber du hast deine Masterarbeit auch zum Thema Quantifizierung nationalsozialistischer Zwangsarbeit, Konzept, Methode und Realisierung am Beispiel der Fremdarbeiterkartei der Adam-Opel AG geschrieben. Also hast ein Interesse auch an Opel vermutlich mal. Das wurde dir wahrscheinlich nicht komplett aufgedrückt, das Thema.
Nein.
Wie kam das? Also wie kam diese Rüsselsheim?
Das war eigentlich Zufall an Zufall gereiht. Ich hatte im Studium mich eigentlich immer geweigert, NS-Geschichte zu machen, weil ich mich als Jugendlicher sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe. Als ich am Studium war, habe ich immer gesagt, ich mache alles außer NS-Geschichte, weil ich so ein bisschen auch das Thema satt hatte an dem Zeitpunkt. Und dann war ich im Master und hatte bei einem Prof, den ich sehr mochte, ein Seminar belegt zu NS-Gedenkstätten in Hessen. Und der war mit der damaligen Museumsleitung befreundet, Frau Dr. Maul, und dann war ein Ausflugsziel sozusagen Rüsselsheim. Und ich war der Einzige, sozusagen, der während des Studiums, ich habe damals in Gießen studiert, aus Frankfurt kam, habe ihn dann also selbstständig angereist. Und dann ging es darum, dass wir da zu diesem Zwangsarbeiterdenkmal, dem geplanten, rausfahren wollten zur Opel AG. Und dann bin ich halt mit der Frau Dr. Maul und der Frau Senska sozusagen mitgefahren, weil ich keine eigene Mitfahrgelegenheit hatte. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und die fragten dann relativ zügig, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie einen Nebenjob bei denen anzufangen, weil ich aus Frankfurt kommen würde und sie würden sowieso Leute suchen. Und sagte ich, ja klar, könnte ich mir vorstellen, hätte ich Interesse dran. Und als wir dann später nochmal zusammensaßen, ging es auch unter anderem dann auch um die Themen, die wir sozusagen in unserer Seminararbeit dann schreiben können. Und da erzählte Frau Senska dann damals von einer Karteikarte und einer Datenbank, die aus den späten 90er Jahren irgendwie stammen würde, zu den Zwangsarbeitern. Und ich sagte, das klingt doch interessant. Und habe mich dann völlig wahnwitzig dazu entschieden, darüber eine Seminararbeit zu schreiben. Das ist also völlig schiefgegangen, weil das ein unheimlich komplexes Thema ist. Und das in einer Seminararbeit und auch nicht in einer Masterarbeit eigentlich sinnvoll zu beantworten ist. Ich habe es trotzdem dann versucht und habe mich da so ein bisschen festgewissen. Und das hat mich so beschäftigt, auch nachdem ich diese Arbeit dann irgendwann abgegeben habe, dass ich gesagt habe, eigentlich, also ich will da noch mal ran, ich muss da noch mal ran. Und habe mir die dann nochmal im Rahmen der Masterarbeit eigentlich vorgenommen. Und habe dann, ich glaube, insgesamt 9 Monate geschrieben. Musste auch verlängern, weil es eben sehr, sehr komplex ist. Also die Aufbereitung der Daten, die Auswertung dieser Daten hat sich einfach, gerade wenn man als Geisteswissenschaftler sowas nicht tagtäglich macht, als sehr, sehr schwierig herausgestellt. Und habe mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Und ich bin nach wie vor von diesem Thema fasziniert. und bin deswegen auch also hier in Rüsselsheim so ein bisschen inhaltlich dann hängen geblieben.
Das ist ja was, womit du dich auch ganz krass auseinandersetzt. Also du weißt ja auch super viel, Christian, über die Zwangsarbeitergeschichte oder generell bist ja als Stadthistoriker hier auch unterwegs. Ja,
du wolltest. Ja, mach mal den Satz weiter.
Hast du die Arbeit gelesen?
Ich habe sie ja nicht gelesen, ich würde sie gerne lesen. Ich war die ganze Zeit, also diese Kartei gab es schon. Also die ist nachträglich, nicht während NS entstanden, sondern nachträglich nochmal.
Das ist super, dass du nochmal darauf hinweist, weil ich ein bisschen aufgeregt bin, dass ich jetzt vergessen habe. Genau, das ist eigentlich, kommt diese Karteikarte oder diese Kartei der Datenbank kommt aus dem Forschungsprojekt von dem Henry Ashby Turner, der damals von General Motors beauftragt worden war, zu klären, Ende der 90er Jahre, welche ehemaligen Fremd- und Zwangsarbeiter jetzt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs noch Schadensersatzansprüche stellen könnten. Wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, gab es noch eine Gruppe an Zwangsarbeitern, die bisher nicht entschädigt worden waren, und das waren die sogenannten Ostarbeiter. Deswegen haben wir in den 90er Jahren auch noch diese ganzen Prozesse, die dann wieder hochkochen, und dabei sind auch viele Firmen aus der Autoindustrie vor allem betroffen gewesen. Und da ging es um Entschädigungsfragen. Und Henry Ashby Turner hat man damals beauftragt, das für General Motors zu klären. Opel ist eine Tochterfirma von General Motors. Deswegen war er hier vor Ort und hat hier geforscht und hat diese Datenbank auf Grundlage von Arbeitskarteikarten eigentlich erstellt. Genau.
Genau, und sind es dieselben Arbeitskarteikarten, die irgendwo jetzt in den USA
liegen? Die liegen nicht in den USA, sondern die liegen in den Arizona Archives, also in dem ehemaligen internationalen Suchdienst in Bad Oeynhausen.
Nee, weil ich wusste, dass du dich mit Thema Zwangsarbeit bei Opel beschäftigt hast, dass du auch, weil das an sich ein Thema ist, man kann was dazu sagen, man kann aber nicht alles dazu sagen, weil es unheimlich...
Und ich glaube, ganz viele können gar nichts dazu sagen, weil ganz viele das gar nicht wissen.
Es ist ein gewaltiges Problem aus historischer Sicht, weil es nicht erforscht ist, weil es gibt wenig Dokumentation.
Spezifisch, genau.
Genau. Und ich kenne es noch, vor einigen Jahren wurde Frank Häusler, der ist Lehrer an der Humboldt. Also Lehrer auf jeden Fall hier aus Rüsselsheim. Der wurde in die USA geschickt, weil da eben ein gewaltiges Konvolut an Akten, Daten, Karteikarten von eben Zwangsarbeiterinnen, die bei Opel eingesetzt worden sind, liegen. Und hatte auch nur 1-2 Tage Zeit, dieses Konvolut zu sichten, und ist letztendlich dazu übergegangen, Fotos von zu machen, damit man das irgendwie auswerten kann, weil es nicht anders zugänglich ist.
Genau.
Und das ist, da hatte ich gedacht, dass das auch noch, aber
das hängt auch zusammen.
Es greift alles zusammen. Das ist quasi die Ursprungsdatenbank, auf die die Datenbank aufbaut, die du dann analysiert hast.
Ja, genau. Es ist etwas komplex. Also der Frank Häusler hat damals auch mal ein bisschen zum Thema NS und Opel recherchiert und hat vor allem etwas gemacht, was man hier vor Ort bisher nicht gemacht hat, hat auch mal amerikanische Archive durchsucht. Und dabei ist er in Yale auf ein Konvolut gestoßen von Henry Ashby Turner.
Mhm.
Ja. Und da gibt es ein privates Konvolut und es gibt ein öffentliches Konvolut. Und dieses öffentliche Konvolut ist das, was zu General Motors gehört. Und das private ist sozusagen, nachdem er gestorben ist, hat man angelegt mit seinen Forschungsunterlagen. Und der Häusler hat dann sozusagen das Stadtarchiv Rüsselsheim damals darauf hingewiesen und ist dann auch gebeten worden, oder man hat ihn gefragt, ob er Lust hätte, in die USA zu reisen, hat das auch getan und hat dort dann diese Datenbank gefunden und die mitgebracht und hat auch von den GM-Unterlagen Fotos gemacht.
Mhm.
Also es hängt alles mitten zusammen. Dann hatte man hier sofort diese Datenbank, aber man wusste nicht so wirklich, was man damit machen soll.
Genau.
Und ich habe dann, ich war nicht der Erste, der sich damit beschäftigt hat, aber ich habe das dann im Rahmen einer Arbeit eben auch versucht, mir anzugucken und zu erforschen. Und das war nicht so einfach. Das ist ein Problem, was in den nächsten Jahrzehnten noch viel, viel schlimmer werden wird, aber das lag in einem Format vor, einem proprietären Format, das heißt in einem Datenbankformat aus den Anfang, späten, Mitte der 90er ungefähr. Man konnte die Datei einfach nicht mehr öffnen. Also man hat das voll.
Scheiße.
Also man braucht dann Windows 95 Rechner, um diese, und man braucht die entsprechende CD noch von dieser Software, damit man das überhaupt öffnen kann und dann exportieren kann und so weiter und so fort. Also die ganze Computerarchäologie ist auch ein Thema für die Zukunft.
Also zwei große Probleme. Erstmal Aufarbeitung, Zwangsarbeit bei Opel.
Ja.
Für diejenigen, also für die absolut nichts damit anfangen können oder ja, das gab's. Das gab's in jedem größeren Betrieb. Und die Idee oder die Planung zu einem Denkmal oder einem Mahnmal, was das auch erinnert, die schwirrt, glaube ich, schon länger durch die Gegend. Weil
ist
von dem
das
eigentlichen,
nicht umgesetzt worden?
Nee, weil das Zwangsarbeiterlager selbst existiert auch nicht mehr. Mhm. Also das lag so ungefähr Fläche heutiger M55, also Richtung Fluss. Auch ganz sporadisch, weil das dann auch in den 44 so bei diesen Bombardierungen auch im Grunde komplett zerstört worden ist oder abgebrannt ist. Und was es heute gibt, ist eine Stolperschwelle. Also im Rahmen von den Stolpersteinen von Gunter Demning, von denen mittlerweile über 50 hier in Rüsselsheim liegen, gibt es auch die Sonderform einer Schwelle. Das ist, wenn die Zahl der Opfer zu groß ist und namentlich nicht eindeutig nennbar sind, dann werden diese Stolperschwellen verlegt. Und eine davon liegt direkt vor dem Opel-Hauptportal und erinnert eben an Zwangsarbeit von über tausenden Menschen, die hier eingesetzt worden sind.
Ja. Vielleicht noch ergänzend dazu, also das war auch so ein bisschen der Stein des Anschlusses der Arbeit, um überhaupt mehr über dieses Lager herauszufinden, weil es ist so, dass da ist Opel ein bisschen hat eine gewisse Einzigartigkeit unter dem deutschen Automobilkonzern, dass es noch bisher nicht möglich ist, in einem eigenen Opel-Archiv zu forschen. Das gibt es nicht. Es gibt ja, VW hat zum Beispiel ein eigenes Firmenarchiv, das öffentlich auch zugänglich ist, Daimler-Benz mittlerweile auch. Union, wie hießen sie? Vergiss ihren Namen, aber das jetzige Audi hat auch ein eigenes Firmenarchiv, was man sozusagen benutzen kann, durchsuchen kann. Das gibt es eben für Opel nicht. Und man weiß und wusste auch bisher zu diesem Lager sehr, sehr wenig. Und diese Kartei oder diese Datenbank hat einfach die Möglichkeit eröffnet, quantitativ mal zu gucken, wie viele Menschen wurden dort eigentlich eingesetzt, ab welchem Zeitraum, wie haben die sich zusammengesetzt und lassen sich darüber halt Rückschlüsse auf sozusagen dieses Lager und auf den Opel-Konzern schließen. Und da haben sich ein paar interessante Details wirklich gefunden. Das eine war, das war ein Arbeitslager, was ab spätestens 41 in Betrieb war, was relativ klein war. Also wir reden von 3.500 Leuten Maximalbelegung. Gleichzeitig, das ist für einen Konzern dieser Größe oder damals in dieser Größe war relativ wenig, schlicht und einfach deshalb, weil sie nicht mehr gebraucht haben. Also Opel ist nimmt so eine Sonderrolle im Zweiten Weltkrieg ein, weil sie so effizient produzieren können, dass sie die Vorgaben aus Berlin in der Regel einhalten können. Das ist gerade zum Ende des Krieges ein Novum, weil die Vorgaben aus Berlin immer wahnwitziger werden. Und die Opel AG hier in Rüsselsheim musste noch nicht mal Nachtschichten fahren, um das zu halten. Das war einfach ein so moderner, hocheffizienter Betrieb, dass sie das auch mit diesen wenigen Mitteln gut umsetzen konnten. Ja. Und das war tatsächlich so ein bisschen für mich das Spannende zu sehen. Es gibt auch die sogenannte Todesrate ist relativ gering. Auch wenn das ein bisschen zynisch erstmal am Anfang klingt, ist es ein wichtiger Indikator dafür zu wissen, okay, gab es im Werk Bedingungen, die so schlecht waren, dass die Leute überproportional oft gestorben sind. Das war nicht der Fall. Auch wenn die 16 Stunden arbeiten mussten und so weiter und so fort, was natürlich völlig übel ist. Aber sie wurden zumindest ausreichend so versorgt, dass sie am Leben gehalten werden konnten. Und auch das war ein zynisches Kalkül, weil die Opel AG relativ früh den Wert von Humankapital einfach erkannt hat und einfach ganz kalt gerechnet hat. Es ist wertvoller für uns, diese Leute auszubilden und am Leben zu erhalten, weil sie dann effizienter einzusetzen sind, als was viele andere Konzerne gemacht haben. Sozusagen diese Vernichtung durch Arbeit oder diesen sehr verschwenderischen Einsatz von diesen Arbeitskräften haben sie einfach unterlassen.
Alter, ich finde das super krass. Denkst du, das ist mit ein Grund oder anders? Ich frage mich gerade, warum es so ein Firmenarchiv nicht gibt oder ein öffentliches, ob das... Also ich glaube, jede große Firma, die zu der Zeit schon existiert hat, hat so ein dunkles Kapitel. Mhm. Und ist das eher jetzt was, wo man sagt, ach nee, das wollen wir nicht so gern offenlegen oder keine Ahnung. Oder ist es einfach durch diese massiven Umbrüche bei Opel, die ja jetzt seit Jahren, Jahrzehnten quasi schon stattfinden, dass da einfach keine Kapazität dafür ist? Kannst du das einschätzen oder
also
hast du da eine
eigene? Das ist völlig Spekulation meinerseits, aber ich denke, es ist Letzteres. Mhm. Es war damals auch diese Sondersituation, dass sie eine Tochterfirma waren von General Motors, als das sozusagen öffentlich diskutiert worden ist. Und im Gegensatz zu Ford, also Ford hatte ein ähnliches Problem, die hatten auch hier Werke im Dritten Reich in Deutschland und die haben einen anderen Ansatz gewählt, die haben alles gesammelt, was sie haben und haben das komplett veröffentlicht. Mhm. Und General Motors hat das anders gemacht, da hat der Turner alles gesammelt und sie haben das dann in diese Sammlung nach Yale gegeben. aber dort eben einem primär amerikanischen Publikum zugänglich gemacht und nicht einem deutschen. Ja, und da sind natürlich hier viel, viel mehr Forschung passiert zu diesem Thema. Hat man das einfach schlicht nicht gewusst, dass dort diese Unterlagen sind.
Das ist auch spannend. Brought to you by Bildungspodcasts, kann ich da nur immer wieder sagen. Also, heute lerne ich richtig mal. Sau spannend,
ja, erschreckend. Und, ja, so ein kleiner Ausflug, Tipp, Empfehlung. Also wir haben es jetzt gehört, wie es bei Opel gelaufen ist mit Zwangsarbeit und in Frankfurt, Gedenkstätte Adlerwerke. Ja. Weil Adler ist historisch immer so direkte Konkurrenz zu Opel gewesen, was so die Produktion angegangen ist, aber während der NS-Zeit mit eigenem KZ-Außenlager. Ja. Und da sah dann diese Welt komplett anders aus, wenn man dann direkt neben dem Werk ein KZ hat, um den eigenen Betrieb weiterzuführen.
Ach du Scheiße.
Das ist also, das finde ich, das ist auch mal ein interessanter Punkt. Also Opel hat sich da lange gegen gesperrt, gegen Konzentrationshäftlinge, und zwar mit der Begründung, dass die in der Regel so schlecht ernährt sind und so schlecht im Zustand sind, dass es sozusagen für die Firma mehr Arbeit sei, die einzusetzen als alles andere. Also man muss ganz wichtig mal wieder darauf hinweisen, es sind nicht unbedingt humane Beweggründe hinterstehen, sondern ganz knallhart rationale. Meine Forschung hat soweit halt ergeben, dass man sich so Ende des Krieges angefangen hat, sich umzuorientieren und da eher auch bereit war, die einzusetzen oder einsetzen wollte. Man hat auch gezielt noch schon nach Lagern gesucht oder nach Plätzen, die man als Lager verwenden könnte. Das hat dann alles nur, ist dann im Sande verlaufen, dann hat man davon Abstand genommen, weil dann das Opelwerk bombardiert worden ist und man dann schlicht nicht mehr diese Kapazitäten benötigte.
Genau. Ja, also. Zweiter Ausflugtipp, das KZ Waldorf. Oder die Gedenkstätte KZ Waldorf, ja. Weil das auch dann genau dieser Zusammenhang mit dem Opelwerk beziehungsweise späten Jahre. Oder so grob, also ich glaube, die Idee war da, dass man da, glaube ungarische Jüdinnen irgendwie sammelt und einsetzt. Also ich weiß nicht, ob das genau in dieser Arbeitsschiene mit reinspielt, aber.
Genau, die Opel AG hatte diesen Einsatz geplant. Man hatte dann nach Möglichkeiten gesucht. Ob es eine Verbindung nach Waldorf gibt, weiß ich bisher immer noch nicht. Ich bin aber da weiter am Recherchieren. Aber vor allem ist eben wichtig, man hatte dann irgendwie schon bei Mainz überlegt, gab es einen Auslagerungsbetrieb der Opel AG, ob man dort einsetzt. Dann Fort Hardenberg war so ein bisschen im Gespräch. Das war alles so Juni, Juli, August 44 und dann kommt dieser große Angriff im Ende 44 und damit werden diese ganzen Pläne erstmal vom Tisch genommen.
Krass. Also ich sehe schon, das ist jetzt hier Großhistoriker. Also dir macht es schon noch Spaß, so dieses Historiker sein. Du bist nicht nur Archivar, du bist schon noch zwei Herzen in einer Brust.
Genau, zwei Herzen in einer Brust. Okay. Ich forsche auch noch weiter, ich arbeite sich auch weiter an diesem Thema, weil es mich nach wie vor nicht loslässt. Also es war Seminararbeit, jetzt eine Masterarbeit und ich zumindest spiele manchmal noch mit diesem Gedanken, dann noch ein anderes Projekt draus zu machen.
Das ist eine schöne Umschreibung für eine Diss, aber okay.
So genau wollte ich es nicht sagen. Aber
ja, mach mal ein anderes Projekt.
Das ist tatsächlich immer das Schöne an Gesprächen mit dir. Es kommt immer so ein, ach, da willst du noch was machen? Ach, kann man noch irgendwas draus drehen? Schreib ich doch irgendwas drüber. Und,
nee. Ich habe mich total auf diese Folge heute gefreut, weil ich das spannend finde, weil ihr habt ja, haben wir auch schon vorab festgestellt, irgendwie ganz ähnliche Bildungswege so beschritten. Ihr seid beide Historiker und ihr habt beide Philosophie studiert. Du fertig und du in Ansätzen? Oder
genau, ich habe es im Nebenfach, ich habe es erst im Hauptfach gehabt im Bachelor und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich doch viel lieber bei der Geschichte bin, habe es dann ins Nebenfach geschoben und habe es dann auch nur bis zum Bachelor gemacht. Genau.
Warum habt ihr das gemacht? Also warum habt ihr Geschichte studiert? Ich stelle das mal bewusst an euch beide, die Frage.
Also ja. bei mir muss man immer, es klingt so abwertend, also ich habe Geschichte mit dem Master of Education gemacht. Also es ist ein sehr starker Bildungsvermittlungskontext dahinter, dass es eben Schullehrbetrieb letztendlich gewesen wäre. Die Unterschiede, ich habe in Mainz studiert, zu den auf Arts-Leuten war aber minimal. Also die Geschichtler auf Arts haben dann ein Exkursionssemester gehabt und ich hatte dann dafür Didaktikseminare und Praktika an Schulen. Aber ansonsten von den Inhalten, von den Seminarthemen war das eigentlich immer dasselbe. Und das Interesse bei mir, also ich habe mich schon während der Schulzeit mit für Geschichte interessiert, auch für Lokalgeschichte und bin dann nach dem Abi da gestanden, habe mir überlegt, okay, was kannst du damit machen? Machst du jetzt Historikerstudium, Geschichtsstudium, was kannst du damit werden? Und da waren auch so diese Vorstellungen von irgendwie, du gehst ins Museum, du gehst ins Archiv oder du gehst in andere Art Kulturarbeit, wo dir das auch irgendwie nützen könnte. Das hatte ich nicht vor Augen. Das war dann immer so, was du immer erzählt bekommen hast, Historiker werden immer gern genommen für Reden schreiben. Weil die lernen ja, wie man gut formuliert und schreibt und gesagt, hab keinen Bock, irgendwie dann irgendwo in irgendwie Abgeordnetenbüro oder sowas dann da irgendwelche Reden zu schreiben. Und gesagt, nee, ich finde auch Vermitteln eigentlich ganz cool. Und deswegen habe ich mich dann für Lehramt Geschichte entschieden und musste ja dann noch ein zweites Fach machen. Und da muss ich zu meiner Schande gestehen, hatte ich ganze 3 Wochen lang katholische Theologie studiert. Auch weil es mich interessiert hat, nicht weil ich so mega gottgläubig bin, aber es hat mich interessiert und Ausschlusskriterium war letztendlich, ich hätte mich noch firmen lassen müssen und um es letztendlich unterrichten zu dürfen, müsste ich einen Auftrag von der Kirche bekommen. Das heißt, da geht ein Brief bis nach Rom und da wird dann Stempel draufgesetzt, der Bien darf katholische Religion unterrichten und da hatte ich gesagt, keinen Bock drauf und bin dann zu Philosophie gewechselt und es war die bessere Entscheidung. Und dann habe ich das Studium weitergemacht, habe während dem Studium im Museum in Rüsselsheim gearbeitet. Dann wollte ich ins REF, dann habe ich keinen REF-Platz gekriegt und jetzt bin ich Kulturmanager.
Und freischaffender Historiker.
Und freischaffender Historiker. Ich hatte heute, kam von deiner Arbeit, einen Textvorschlag für ein Biogramm über mich, wo ich dann noch mal ein bisschen dran.
Das kriege ich dann wahrscheinlich in ein paar Tagen auf meinen Schreibtisch
zum korrigieren. Und da habe ich dann nämlich auch überlegt, schreibe ich rein Historiker? Mach ich Historiker? Ich habe jetzt.
Ja, dein Studium muss ja wahrscheinlich schon mit rein.
Ja. Also es steht drin, es steht jetzt. Ich bin Kulturmanager und habe Geschichte studiert.
Sehr cool. Wie war das bei dir, Lars? Hast du dein Studium angefangen mit einem Hintergedanken oder hast du auch einfach erstmal gesagt, ja, macht mir Spaß von der Schule aus? Und
bei mir war es, glaube ich, ein bisschen noch simpler. Ich musste einfach irgendwas studieren, so hatte sich das angefühlt mit 20. Ich war dann mit dem Abi durch und dann kommt natürlich immer die Frage, und nun, was machst du jetzt? Und war irgendwie immer klar, dass ich studieren wollte und habe dann tatsächlich, ich habe dann nicht wirklich nachgedacht, sondern es war irgendwie klar, dass ich was mit Geschichte mache. Es hat mir unheimlich viel Spaß immer gemacht, zu recherchieren, zu lesen. Ich bin heute noch, mache ich total gerne, Kisten aufmachen in einem Keller. Einfach reiner Neugier. Aber ich will da reingucken, was da war und was ist. Also das ist, ich finde es auch immer noch sehr spannend, wenn ich jetzt, manchmal, ich gehe ganz oft in die Verwaltung und lass mir zeigen, was die noch an Altregistraturen haben, also ihre Altbestände. Die sind in der Regel irgendwelche Keller und irgendwelchen Boxen und dann ist da irgendwas drauf beschriftet und so. Und ich finde das richtig spannend, da die aufzumachen und einfach zu gucken, was da drin ist.
Das finde ich total krass. Also manchmal freue ich mich auch über Sachen, die ich im Keller finde und meistens denke ich immer, oh nein, warum ist das noch da? Ich dachte, das hätte ich längst weggeschmissen. Jetzt muss ich das alles nochmal durchgucken. Das finde ich cool. Okay, also das ist schon eine intrinsische Leidenschaft irgendwie für so
Sachen. Ja, also das ist einfach eine Neugier, die ich habe. Und meine eigene Kiste mache ich nicht gerne auf, nur um es klarzustellen, aber fremde
Kisten. Das kann man auch auf einer sehr metaphorischen Ebene nochmal übertragen. Meine eigenen Kisten mache ich auch nicht so gerne auf. don't open that door. Das finde ich super interessant, was du gesagt hast. Nach dem Abi war klar, der Junge muss was studieren, so. Weil du vorab uns wissen hast lassen, wenn du groß wirst, wärst du gerne Landwirt.
Ja.
Wo kommt das denn jetzt her? Weil das ist ja jetzt eher kein Studium. Also gibt es ja auch mittlerweile, aber.
Mittlerweile ist das auch
klar. Hast du so ein Faible für? Bist du so ein Kleinbauergärtner? Ja?
Ja. Ich glaube, wenn du mal bei mir in die Wohnung bist, habe ich mittlerweile 14 große Zimmerpflanzen und das wächst auch immer weiter, also wird auch von mir erweitert und werden auch gehegt und gepflegt. Ich sehe da auch viele Parallelen zur Archivarbeit. Ich kümmere mich einfach gerne um Dinge, einfach auch konstant. Also, wie man sich um Pflanzen kümmert, so kann man sich auch um ein Archiv kümmern, um einen Bestand. Also, ich bin niemand, der gerne projektbezogen arbeitet. Das machen ja viele, sind ja im Projektmanagement, finden das total spannend, auch gerade die Museumsleute finden immer toll, eine Sonderausstellung und dann ist fertig. Und wenn die steht, dann sind sie damit auch fertig. Und ich mag es einfach sozusagen etwas über längeren Zeitraum zu betreuen und einfach zu sehen, wie es wächst. Also,
ja. Spannend, das greift ganz schön auch das auf, was wir in der letzten Folge mit Thomas Marutschke gesprochen haben, der ja auch so ein Grünpflanzenenthusiast ist oder generell Zimmerpflanzenenthusiast. Stellst du deine Zimmerpflanzen auch raus, wenn es regnet und gibst denen so ein bisschen das Regenwald-Feeling oder gibt es der Wohnsituation nicht
her? Die Töpfe sind so schwer, dass ich die nicht raustragen kann.
Okay. Ja, ich fand das total spannend.
Heißt aber auch, hast du einen Garten?
Nee.
Hättest du gern einen Garten?
Ja.
Okay.
Und dann würdest du wahrscheinlich auch so Gemüse und so Zeug anbauen oder so?
Ja klar, also alles.
Also aber also du wohnst in Frankfurt, ne?
Nee, ich wohne mittlerweile in Wiesbaden.
Okay. Gibt es aber nicht auch so Gemeinschaftsgärten oder so Parzellen? Oder ja, ist das aber
das ist,
so
dann, Ding? Das ist wirklich nicht so ganz meine. Ich finde das sehr, sehr spießig. Auch, obwohl das mittlerweile wirklich wieder am Kommen ist, hat das für mich halt dieses Kleingärtnertum, dieses deutsche...
Ja.
Wir lassen einfach komplett die Steilzeit-Connections Netzwerk spielen und dich mit dem Hartmut einfach irgendwie zusammentun. Ach, und dann seid ihr beide statt.
Genau, stimmt. Habt ihr mittlerweile irgendwie in der Festung oder im Archiv auch so Grünpflanzen, so Hochbeete und so, wie sie jetzt gerade alle überall in der Stadt verteilt werden?
Nee, und im Archiv würde ich sie auch nicht zulassen. Also es gibt eine
Pflanze. Ich meine im Innenhof so.
Im Archiv selber leider nicht. Also ich habe wir haben in einem Büro noch eine Zimmerpflanze, die da vor sich hin vegetiert. Und,
das heißt, du hast in deinem Büro keine Pflanze, keine eigene?
Das ist einfach wegen Schimmelsporen, wegen der Belastung.
Ach, krass.
Ungeziefer.
Ungeziefer ist noch ein großes Thema. Papierfisch.
Das ist das Papierding wieder.
Papierfischchen sind so mein absoluter Horror.
Danke, dass Bitte. Wir jetzt da drauf zu sprechen kommen.
Ich wusste, dass das kommt.
Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Ich habe es auch nicht gegoogelt. Wir haben im Fragebogen die Kategorie irrationalste Angst. Da steht Papierfischchen. Leider nicht wirklich irrational. Und ich habe daneben geschrieben, What? Ich wusste nicht, was es ist. Ich habe wirklich an so, ich habe an Kunst gedacht oder so, an irgendwas aus Papier. Erzähl mal,
kennst
was sind
das? Kennst du Silberfischchen?
Ja, die sind so im Bad manchmal. Also nicht in meinem Bad natürlich, niemals. Aber
die gibt es theoretisch in anderen Bädern. Sowas gibt es auch im Archivwesen. Das sind sogenannte Papierfischchen. Die fressen Papier, beziehungsweise die fressen nicht das Papier, sondern bestimmte Inhaltsstoffe da drin. Und die sind, also einmal ein Befall damit ist wirklich der Super-GAU, weil die Erfahrung der Kollegen zeigt, dass man sie nicht wieder losbekommt. Und deshalb ist es einfach so, dass diese Viecher wirklich in der Lage sind, über langfristigen Zeitraum massiven Schaden an dem Archivgut zu produzieren. Und deswegen ist es etwas, also wenn man Archivar und Archivarin schlaflose Nächte bereiten will, dann sind tatsächlich Papierfischchen ganz, ganz weit oben.
Also die sind auch so klein. Man sieht die aber schon mit bloßem Auge.
Ja, die sind wie Silberfischchen einfach. Die ernähren sich nur anders.
Und gibt es da nicht so, weil es gibt ja zum Beispiel für so... für Motten und so Kram gibt es ja so Schlupfwespen, also Lebensnützlinge quasi, die die Eier von den Schädlingen essen, die man so auslegt. Gibt es für Papierfischchen, gibt es ein Äquivalent, dass man so da irgendwelche...
Weil ich weiß nicht und die Gedanken, dass ich jetzt nochmal zusätzlich Schädlinge sozusagen in mein Archiv einführe, um die anderen zu bekämpfen, ich weiß nicht.
Ich hätte jetzt auch direkt einfach nur an die Chemiekeule gedacht, sämtliche Fenster abdichten, ausräuchern und hoffen, dass sie weg sind. Aber
das funktioniert leider nicht. Ja. Also das ist das, was die Erfahrung der Kollegen zeigt, die das auch gemacht haben. Die größeren Häuser haben auch das Geld dafür. Sie sind eigentlich fast nicht mehr wegzubekommen, wenn man sie einmal hat.
Okay.
Und sie können durch alles Mögliche eingeschleppt werden. Man behilft sich im Archivwesen mit sogenannten Quarantänestationen dann, dass man also was neu reinkommt, muss dann erstmal in Quarantäne gehen. Dann hat man da Fallen, um sich einen Befall anzeigen zu lassen.
Aber man muss nicht ins Archiv gehen mit so Schuhüberzügen oder doch? Ist das auch sinnvoll? Oder
also nee, sozusagen, wir sind auch nicht kein biologisches Hochsicherheitslabor. Ja.
Für mich man ist das jetzt hier alles mit den Papierfischchen, ist für mich alles möglich, da ich denen zum ersten Mal begegne. Sau cool, ey, ich habe so viel gelernt heute bisher schon.
Wir machen einfach mal einen Archivtag.
Ja, bitte.
Jetzt ist die Werbetrommel. Das Archiv steht ja offen. Also ich als kundiger Bürger und verantwortungsbewusster Bürger könnte mich bei euch melden und sagen, hier, ich suche zu XY.
Das Archiv steht
nicht ja schon mal gemacht hat. Ja.
Ja. Genau, es steht nicht nur jedem Rüsselsheimer Bürger zur Verfügung, sondern wirklich jedem Interessierten. Jeder hat das Anrecht, bei uns sozusagen vor Ort sich Sachen einzusehen und solange keine Schutzfristen draufliegen. Mhm. Das ist immer das einzige Kriterium. Bei den Schutzfristen ist es so, bestimmte Klassen von Archivgut haben eine gewisse Schutzfrist zwischen 10 bis 90 Jahre, je nachdem, wie sensibel die Informationen sind. Und wenn diese Schutzfrist läuft, braucht man einen besonderen Grund, das kennst du bestimmt aus dem Journalismus, ne, dass man dann ein berechtigtes Interesse nachweisen muss und dann kann man dort Einsicht nehmen, ansonsten nicht.
Krass.
Genau, wir machen mal einen Archivtag, weil mein absoluter Favorite ist wirklich im Lesesaal das Fotoarchiv. Das ist so komplett random, Schublade auf, eine Kartei rausnehmen.
Das ist mein absoluter Albtraum.
Ich auch wieder ein also ja.
Ich
ja.
weiß, dass es zum Nutzen ist, das ist wunderschön. Ne?
Ja.
Für den Archivar ist es dann...
Ja, ist uninteressant.
Also ich war einmal bisher im Rüsselsheimer Stadtarchiv und das war, ich kann mich nicht ganz genau erinnern. Es hat auf jeden Fall irgendwas mit Opel zu tun gehabt. Es war für die Zeitung auch auf jeden Fall. Und ich weiß noch, dass ich da hingegangen bin, dass ich sagen musste, welches Buch ich brauche. Und dann, das war irgendeine Abschlussschrift von irgendjemandem. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe das da gelesen. Mhm. Das war eigentlich ganz nett. Das ist eigentlich wie eine Bib im Endeffekt.
Ja.
So.
Ja.
Ja. Wir sind jetzt schon hier bei den Ängsten und bei persönlicherem Kram angekommen. Du musst dich noch nicht bereit machen, Christian. So. Ich habe eine Frage. Wir wollen ja oft von unseren Gästen wissen, wie sie sich selbst charakterisieren würden in drei Worten, die aber alle falsch sind. So, du hast geschrieben, du bist neugierig, hartnäckig und loyal. Das verstehe ich nicht, weil für mich bedeutet das, du bist eigentlich in Wahrheit uninteressiert, hast null Biss und bist komplett unloyal.
Ja, das ist die viel einfache Erklärung ist, ich habe wieder nur die Hälfte gelesen.
Wow, die ordentlichen Historiker. Weil ich dachte so, der voll unsympathisch, was mit dem?
Steht in Klammern da, also...
Nein, ich habe mir eine Deadline gesetzt und ich habe nur gekriegt, ich muss das aushören.
Ich fand das super interessant, dachte mir so... Ja, so gut kenne ich den jetzt noch nicht, aber es könnte schon auch sein, dass der einfach total uninteressiert ist, in Wahrheit.
Das ist jetzt nach dieser Kistengeschichte.
Ah, okay, herrlich. Also haben wir das auch geklärt. Loyal passt aber auch zu deiner Pflanzenaffinität, dass du denen treu bist. Und wie gehst du denn mit so Schädlingen, also wo wir eh auch schon die Papierfische angesprochen haben, wie gehst du mit so Schädlingen bei den Pflanzen um?
Ich habe auch Hydro umgestellt, tatsächlich. Das,
ach, krass.
Das erledigt, sagen wir mal, nicht alles, aber die meisten Sachen kriegst du tatsächlich dann nicht mehr damit ins Haus.
Das bedeutet für Leute, die das vielleicht nicht wissen, keine Erde.
Genau, ich habe keine Erde, ich habe sogenannten Bleton und darüber liegt noch eine Schicht von schwarzem Kies, der das dann nach oben hin abschließt und dann ist dann Wasserstandsanzeiger und dann füllst du eine Nährlösung sozusagen unregelmäßigen Abständen nach. Und die meisten Schädlinge, die du ins Haus kriegst, sind in der Regel, brauchen das Substrat Erde, Kokos oder was auch immer, weil sie das als Lebensgrundlage brauchen. Und wenn du das auf eine Hydrokultur laufen lässt, dann hast du das Problem in der Regel nicht.
Stimmt, weil alle dummen, nervigen Trauermücken und so, die kommen alle aus der Erde.
Mhm. Oder brauchen die Erde eben als
Substrat. Und hast du das umgestellt, also hast du die Pflanzen in die Erde gekauft und dann...
Genau.
Und das kriegen die hin?
Ja. Also ich verstehe... Ich hätte nie gedacht, dass wir beim Gärtner machen. Nee, was ich mache, ist, ich nehme die, also wenn ich die, was ich mir bei Ikea oder so hole, dann sehen sie in der Regel ein Kokossubstrat und dann nehme ich die ins Bad und wasche die aus.
Also was ist eine Sauerei.
So? Ja.
das ist die Loyalität. Das ist die
und
Loyalität
die Hartnäckigkeit. Oh Mann, okay, also das hat mich nämlich total irritiert, dass da so seltsame Sachen standen. Das kann nicht sein.
Ich hab nur gelesen,
was ist da los? Südlich in
ja, man muss fairerweise sagen, dieses alles, nur falsche Antworten steht in Klammern. Also Klammern kann man noch übersehen. Die sind irrelevant. Was in der Klammer steht, ist
nicht
wichtig.
Ich habe da nicht so viel Verständnis. Oh Mann. Gut.
Wollen wir mal irgendeinen Knopf machen? Wir sind
ja, bitte. Mich lacht hier die ganze Zeit schon diese weihnachtsähnliche Jute-Beuteltüte an, die aussieht wie so ein Nikolaussack.
Dann nehmen wir jetzt auch den Knopf.
Ja. Was war das denn da drin?
Was ist da drin? Ich habe euch was aus der Heimat mitgebracht.
Aus der nordischen Heimat?
Aus meiner nordischen Heimat. Ich habe gedacht, welches Getränk kann ich euch antun? Und bin dann bei einem Anis-Schnaps gelandet. Bei dem sogenannten berühmt-berüchtigten Küstennebel.
Das hatten wir doch mal.
Wir hatten keinen Küstennebel.
Haben wir darüber gesprochen? Oder?
Nee. Wir haben mit Sabine schon mal über nordische Getränke gesprochen. Aber das war nicht der Küstennebel. Da ging es um was man anzündet.
Nee, Küstennebel ist nicht so hochprozentig, dass man ihn anzünden kann.
Da hatten wir das irgendwie in einem Gespräch. Ah, ja, ja.
Wo kommt diese Trübung her? Das ist eine Flasche, die Also, um mal kurz den Bogen zu spannen zu den Schädlingen. Es gibt für Trauermücken gibt's so Neemöl-Zeug. Ja. Und wenn man das mit Wasser auffüllt, also macht das, dann sieht es genau so aus wie der Küstennebel. so eine milchige Flüssigkeit.
Das kommt aber auch es kommt über den Anis. Oder also weil ich kenne es von Raki. Bei Raki, ja. Der ist ja auch eigentlich klar. Und wenn du dann so einen Schuss Wasser reingibst, dann wird er trüb. Warum auch immer.
Ja, aber das sind leider alle keine ChemikerInnen. Also.
Aus Eckernförde. Oh. Finde ich sehr, sehr gut.
Oh Mann, das finde ich richtig schön.
Den musste ich auch tatsächlich im Internet bestellen.
Ich habe schon gehört, ob man den hier vielleicht einfach kaufen kann auch, aber das sieht cool aus. Ich habe dazu eine passende Buchempfehlung.
Ja.
Die heißt Zur See von Dörte Hansen. Das habe ich gerade fertig gelesen. Und das passt total gut, denke ich mal. Also ich habe es noch nicht probiert, jetzt hier dieses Getränk. Aber erstens mal geht es auch um Alkoholismus. Unter anderem. Es geht um die Küste, es geht auch um, Nebel hat auch viel mit dazu zu tun. Kurzer Funfact, ich hasse Anis, aber wir probieren das jetzt trotzdem. das passt sehr gut dazu, das passt auch sehr gut zur Jahreszeit. Das ist mein Buch, mein Medientipp der Folge. Guck mal hier, stell dir das mal näher ran. Ja, krass. Anis-Schnaps. Wie unterscheiden sich diese Anis-Schnäpse? Würdest du jetzt einen Unterschied schmecken können zwischen Uso und Raki und diesem ganzen Kram?
Also es schmeckt bestimmt einen Unterschied, aber ich bin so ein Experte in Anis-Schnäpsen, bin ich wirklich nicht.
Na gut, dann gibt es einen Kieler oder nordischen Trinkspruch, den du hier noch anbringen kannst?
Dafür bin ich zu lange hier im Rhein-Main-Gebiet.
Gibt es einen Rhein-Main-Schnäpsen?
Man schweigt sich nordisch an.
Man schweigt sich nordisch an, genau, das ist super. Gut.
Mmh. Oh, der ist süß.
Ja, es ist das hatte ich für mich vorhin gefunden, weil steht Likör dran. Mhm. Ja.
Aber dann so ein Abgang. Arme Stelle.
Ist okay. Aber das Süße hat mich jetzt richtig überrascht. Christian studiert das Etikett. Gibt es noch
ist,
mehr?
Das ist klein geschrieben und das ist für mich als Brillenträger so ein bisschen.
Mal nachspülen.
Küstennebel verbindet feinsten Sternanis mit ausgewählten Kräutern und Gewürzen zu einem einzigartigen, milden und harmonisierenden Anislikör. Unwiderstehlich im Geschmack, sowohl pur als auch auf Eis. Ideal auch zum Verfeinern von Longdrinks.
Also auch ein bisschen vorweihnachtlich auf eine Art mit dem Sternanis und Gewürze und so. Ist schon ein gutes, also draußen ist jetzt auch schon wieder neblig, also passt es irgendwie alles auch. Ja. Vielen Dank für diese Offenbarung. Ja, doch. Also,
das ist die Menge, die.
Nein, danke. Oh Mann. Ja. Kiel haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Jetzt wohnst du in Wiesbaden, vorher in Frankfurt. Warum wohnst du nicht in Rüsselsheim? Weil es sich wohnungstechnisch nicht angeboten hat? Oder denkst du, so ein gesunder Abstand zu der Stadt ganz gut?
Es hat sich einfach wohnungstechnisch nicht angeboten. Also ich hatte damals geguckt und dann waren die Preise vergleichbar mit Frankfurt und Wiesbaden war einfach deutlich günstiger zu dem Zeitpunkt 2021 und ich mag Altbau und da bist du natürlich in Wiesbaden einfach an der richtigen Adresse.
True, so viel haben wir hier nicht. Das einzig Alte, was wir hier haben, ist dein Lieblingsort in Rüsselsheim.
Ach so, dann machen wir es gleich noch.
Das ist nämlich nicht das Archiv.
Nee.
Warum? Bevor wir das Geheimnis lüften?
Ach so, ist das eher, warum? Ich finde den anderen Ort einfach ansprechender, visuell als auch historisch. Also ich mag mein Archiv unheimlich gerne und bin da sehr gerne in meinem Keller. aber wenn ihr mich nach meinem Lieblingsort gefragt habt, das ist tatsächlich das Altwerk.
Cool, wie regelmäßig bist du da? Oder also, was machst du da, wenn du da bist?
Also ich fahre ganz regelmäßig, wenn ich mit der Bahn fahre, wenn die mal pünktlich kommt, dann laufe ich da zweimal am Tag vorbei. Und sonst manchmal stromere ich einfach sozusagen so durch den begehbaren Teil des Altwerks. Und ich weiß nicht, ich finde das einen unheimlich ansprechenden Ort. Und auch das ist etwas, was Rüsselsheim wirklich, ein Alleinstellungsmerkmal von Rüsselsheim ist. Es ist einfach, ja, es ist eine tolle, ich mag diese Fabrikbauten, ich mag die ganze Architektur. Es ist einfach ein super schöner, wunderschöner Ort.
Gibt es zum Altwerk viel so an Recherchemöglichkeit, weil mich würde das total interessieren, wie sich dieser Ort so grundsätzlich entwickelt hat. Klar, einen Teil davon haben wir jetzt so miterlebt, wie sich das zu so einer Art kreativen, aber auch wirtschaftlich irgendwie individuelleren Hotspot so ein bisschen entwickelt. Oder Multifunktionsgelände. Aber gibt es da irgendwie so einen oder mehrere Arbeiten dazu, die sich mal eingehender damit beschäftigt haben?
Boah, das müsste ich nachgucken. Also es gibt sicherlich aus der Zeit, als man darüber nachgedacht hat, was man mit dem Altwerk machen will. Da stand ja auch ganz im Zentrum der Debatte immer die Frage, will die Stadt das kaufen und was könnte man damit machen? Da gibt es vom Herrn Schirmeck, also dem ehemaligen Museumsleiter, auch noch Material zu. Da gibt es sicherlich auch noch andere Papiere zu, aber alles Weitere, da müsste ich selber recherchieren.
Okay.
Also so rein zur Architektur gibt es auch von Peter Schirmbeck ein Buch, Fabrikstadt Opel, glaube ich, das steht bei mir auf dem Klo.
Stimmt, deine Klolektüre ist übrigens super interessant.
Also da geht es tatsächlich so um diese architektonischen Besonderheiten und auch um die Entstehungsphasen und geht auch teilweise auf einzelne Gebäudekomplexe nochmal sehr intensiver ein. Es ist halt ein Peter Schirmbeck-Buch, das muss man dann, glaube ich, noch so ein bisschen mit bedenken. Der ist dann, da kommt der Künstler immer ein bisschen durch.
Das ist ja nichts Schlechtes.
Es ist nichts Schlechtes, aber es ist trotzdem nochmal empfehlenswert, glaube ich, nebenbei was zu lesen.
Okay, spannend.
Weil es vorhin noch wegen zu Rüsselsheim, also es klang jetzt nicht so, dass es ausgeschlossen ist, dass du mal hierher kommst oder hierher ziehst. Das trifft nämlich auch irgendwie oder ist beruhigend, weil auf die Frage hin, wenn man dich fragt, wie Rüsselsheim ist, hast du geschrieben, komplex mit einem leichten Hang zum Größenwahn. Also komplex, ja, Größenwahn, ja, aber Größenwahn anscheinend nicht abschreckend.
Nee, eher sympathisch. Mhm.
Findest du, da ist ein Größenwahn, weil du gerade auch ja gesagt hast, weil das hätte ich dich gefragt. Wo ist der? Woran manifestiert er sich für dich?
Für mich vor allem für die Entwicklung in der Nachkriegszeit. Mhm. Also das Opelwerk kommt ja an sich, oder die Firma Opel kommt relativ gut aus dem Zweiten Weltkrieg heraus. Sie verliert das Werk in Brandenburg, aber das ist eigentlich schon 1944, wird das eigentlich komplett zerstört. Das heißt, was man da noch von den Russen demontiert, ist ein Verlust, aber er ist bei weitem nicht so substanziell. Das Stammwerk bleibt ihnen erhalten, die Amis verzichten dann auf eine Demontage, die sie eigentlich geplant haben, man baut es auf und sie kommen, glaube ich, 47 läuft hier die Produktion an, was super, super früh ist. Und der Opel-Konzern ist einfach der erfolgreichste Automobilkonzern der Nachkriegszeit. Das heißt, ab den 50er Jahren sprudeln in Rüsselsheim die Steuereinnahmen wie verrückt. Rüsselsheim ist eine der reichsten Gemeinden in der Nachkriegszeit, ja. Und entsprechend baut man hier auch. Also was wir heute so immer so als Nachkriegsbauten wahrnehmen, waren damals topmodern. Das wurde in diesem Stil und in diesem Ausmaß in wenigen Städten dieser Größe gemacht. Und man hatte den Anspruch, das ist auch wirklich schriftlich belegt, dass man eigentlich mindestens so groß wie Mainz, wenn nicht eigentlich so groß wie Frankfurt werden will.
Daher auch die vierspurige Kurt-Schumacher-Geschichte
genau.
Und diese Sachen.
Auch die Bauweise der Quartiere ist mit den entsprechenden, also eine Opel sollte oder die Opelstadt sollte eine Autostadt sein. Und so hat man auch gebaut, man hat so geplant und man hat eben für diesen für dieses Ziel eigentlich schon in den 50er Jahren angefangen vorzusorgen. Und mit das Theater zum Beispiel wurde auch für diese Größenordnung gebaut. Alles, was man so in 50er, 60er Jahren angefangen als Bauprojekt, man hatte immer diese Idee, diesen Anspruch dahinter. Und ich finde, ein Stück weit setzt sich das auch in der zivilgesellschaftlichen Entwicklung einfach weiter fort. Also ich mag euren Podcast zum Beispiel sehr gerne, aber ich finde auch ein Stück weit, ne, so einen Podcast für eine Stadt dieser Größe zu machen und zu sagen, unser einziges Thema ist Rüsselsheim. Ja.
Jetzt wusste ich nicht, dass das diese Richtung ist.
Und ich meine das wirklich so, also mit der größtmöglichen Sympathie, weil ich richtig cool finde, was ihr macht. Ja.
Ich verstehe.
Aber es ist natürlich erstmal auch zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt hier in 60.000 sind wir, 65.000 ungefähr.
Fast 70.000.
Ne? Fast 70.000. Ja. Und wir beschäftigen uns tatsächlich nur lokal mit dieser Stadt. Das finde ich auch einfach, das muss man auch erstmal so sagen. Ja?
Das habe ich neulich übrigens auch gehört von jemandem aus Frankfurt, von dem wir eine Anfrage hatten und der war so, ja, wollt ihr nicht mehr da und drüber berichten? Ich war so, ey, okay, und was ist euer Rüsselsheim-Bezug? Hä, ja, keiner. Und ich war so, hä, wir sind ein Rüsselsheim-Podcast. Was? Nur Rüsselsheim? So, ja, hä? Okay, ich verstehe, was du meinst. Weil ich fand das gerade sehr cool, dass du, dass sich da auch gezeigt hat, dass du so langfristig denkst, weil als ich das gelesen habe, leichten Hang zum Größenwahn, habe ich eigentlich nur so auf die Entwicklung der letzten paar Jahre so gedacht und habe mir so gedacht, hä, Also gut, die Eselswiese vielleicht noch, so ambitioniertere Sachen einfach, aber so diesen, also dieser ganz große Blick, der fehlt mir total. Also super spannend.
Es ist so diese direkte Konsequenz eigentlich aus dieser Zeit. Also ich habe das auch, wenn ich Stadtführungen oder irgendwas mache oder Leute von außerhalb hier haben und dann über Rüsselsheim erzählen, diese Nachkriegszeit, wo es wirklich teilweise so ganz profan gesagt, da wird der Geldkoffer vor der Stadtkasse abgestellt, man sitzt man da zusammen in irgendwelchen Gremien und überlegt, was man draus macht, und wir haben ein riesiges Theater, wir haben eine eigene Volkshochschule, obwohl es im Kreis auch eine gibt, wir haben ein riesen Schwimmbad, ein Stadion, eine riesen Mehrzweckhalle, diese riesigen Einfallsstraßen, das ist ja nicht nur Kurt Schumacher-Ring, sondern wirklich alle, diese Stadtteile, alle Eingemeindungen sind Ergebnis der Nachkriegszeit. Und man wollte ja nicht bei Königstetten-Bauschheim aufhören. Also es sollte ja noch weitergehen. Also teilweise so Gedankenspiele mit hier, wir nehmen noch Bischofsheim und dann vielleicht noch Ginsheim, Gustavsburg dazu.
Okay, ich sehe
dann wären wir dann wären wir irgendwie auch noch am Rhein gewesen und sowas. Und das hat sich natürlich festgesetzt, weil das auch so diese goldene Zeit, also die Idiotenbahn, du bist in die Innenstadt und hast alles gekriegt, von Schuhen über was zu essen, über eine neue Platte. Und das hat sich sehr stark in den Köpfen festgebohrt. Und das ist, glaube ich, so die Nachwehen der Jahrtausendwende, dass es sich immer noch in den Köpfen so festsetzt.
Ich denke aber auch, also allein die Tatsache, dass es hier mal zwei Lokal- oder Tageszeitungen gab, die auch wirklich genug Material hatten, um als zwei unabhängige Tageszeitungen sozusagen hier zu überleben und genug Material zu finden.
Das Material gibt es immer noch.
Ja.
Die Ressourcen. Aber, haben sich verändert, die Vorzeichen haben sich verändert.
Das finde ich ein geiler, also wirklich zwei
Luxus,
Zeitungen,
Luxus.
Zwei separate Redaktionen. Ja. Das hat mich in Nürnberg immer so fasziniert. Nürnberg hat auch zwei Tageszeitungen.
Viel größer, oder?
Also Nürnberg hat eine halbe Million Einwohner.
What? Okay.
Und die haben zwei Tageszeitungen, aber aus einer Redaktion. Das heißt, die haben sich wirklich nur im Layout unterschieden. Oder dass mal der eine Artikel mit Bild war in der einen Zeitung, in der anderen war ohne Bild, aber selber Text,
aber
selber
das
Autorin.
Wird auch gewachsen sein, oder? Weil so wie es jetzt hier mittlerweile gewachsen ist, irgendwann werden zwei unabhängige Redaktionen fusioniert sein aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen.
Genau.
Und dann, um die LeserInnen nicht zu verschrecken, behält man erstmal die beiden Titel bei.
Mhm. Aber allein dieses
und das wollte ich,
diese Dimensionen und dann.
Was du eben gesagt hast, stimmt natürlich. Die Vorzeichen für Zeitungen haben sich irrsinnig gewandelt in den letzten 20, 30 Jahren. Aber auch in den 80ern oder 90ern musste man wirtschaftlich sozusagen eine Zeitung führen. Und es war trotzdem, hat es ausgereicht, sozusagen zwei Tageszeitungen hier in Rüsselsheim mit der Einwohnerzahl zu bespielen. Es ist natürlich immer wieder so, es ist wieder Opel. Das Werk, das dahinter steht, was natürlich da auch zieht. Und das ist auch was rechtfertigt, dass man hier zwei Tageszeitungen so lange hat, weil einfach Opel gerade noch in der zu Zeiten des zweigeteilten Deutschlands einfach auch ein unheimlich wichtiger Industriestandort einfach war, ne, mit diesem Werk. Und das hat einem eben zwei Tageszeitungen unterhalten. Und was ich sehr spannend finde, ist auch, es ist eben nicht nur die Stadtentwicklung, wo man diesen Größenwahn in Anführungszeichen sehen kann, sondern es ist auch der Kulturbereich, es ist der Politikbereich, wo man das immer wieder so ein bisschen durchschimmern sieht. Ich meine das gar nicht, also überhaupt nicht abfällig, sondern wirklich einfach, dass sich die Menschen hier in dieser Stadt sind sehr, sehr engagiert, sehr motiviert und reißen auch immer wieder richtig coole Projekte. Also gerade im Kulturbereich sehe ich das unheimlich, ne? Dass das einfach auch in den 90er Jahren hier unheimlich viel passiert ist, was so eine Kleinstadt normalerweise nicht macht oder was man in so einer Kleinstadt normalerweise nicht sieht.
Ich habe immer das Gefühl, der Größenwahn ist eher so ein Antidot, um nicht der Frustration so zu verfallen.
So ein Eskapismus.
Bisschen, ja. Also, aber ich kann es auch nicht begründen. Also, es ist ja grundsätzlich immer die Frage, auch von Verwandten oder so, willst du nicht mal aus Rüsselsheim weggehen? Was machst du da noch? Das ist doch egal, was hier ist, so. Du kannst auch nach Hamburg gehen, da kannst du dich auch viel besser entfalten. Ich würde jederzeit nach Hamburg gehen, natürlich, aber hier ist halt jetzt der ganze Shit, den wir hier hochgezogen haben, und irgendwie ist mir das super wichtig, was in dieser Stadt so passiert. Und weiß ich nicht, ob das vielleicht externe schwierig nachvollziehen können, weil das ist schon, also wie du sagst, das ist eine komplexe Stadt, und auch nachzuvollziehen, warum man hier so motiviert ist oder engagiert ist, ist komplex und nicht so einfach zu erklären. Ja, ganz schön lieb jetzt hier geworden.
Wollen wir was...
Spielen wir doch mal ein bisschen Musik.
Ich wollte gerade sagen, was Angenehmes. Der beste Song der Welt.
Kommt bei dir nicht von deinem Promi-Crush. Bin ein bisschen enttäuscht gewesen.
Du kannst dich noch umentscheiden.
Also. Nein, um Gottes Willen. Das war ja zu einer Zeit, da hatte ich noch nicht so einen ausgebildeten oder weiterentwickelten Musikgeschmack, würde ich sagen. Ich fand es unheimlich schwierig, weil ich höre einfach super gerne Musik und es geht in alle Richtungen und da irgendwie einen Song rauszusuchen, ist mir schwer gefallen. Ich habe, glaube ich, The River jetzt genommen bei Sun Little.
Kannte ich vorher zum Beispiel gar nicht.
Hat es dir gefallen?
Ja, ich war erstaunt, ich fand es ein bisschen folkig.
Ja, es ist so, das ist so ein bisschen, geht so Richtung schwarzer Folkmusik. Das ist, also ich finde es richtig cool. Das ist, glaube ich, ein britischer Künstler, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich habe den vor ein paar Jahren entdeckt und war einfach total begeistert von diesem Album. Ich höre es immer noch sehr, sehr gerne.
Das ist super chill, also total. Ich fand es cool, ja. Fand ich, war ein guter Song.
Läuft bei dir im Büro Musik?
Ja, bist du aber okay. nicht von mir tatsächlich, aber wenn mein der Herr Michael Meyer kommt ja ganz oft zu mir, immer montags, und der hat auch, ist ja auch Musiker oder so, macht das hobbymäßig und hat einen wunderbaren, ausgebildeten Musikgeschmack, und der heute immer Handymusik laut. Ja. Und ich finde das total toll, weil es immer mir super einen Input gibt, weil er noch so ganz viel Jazz hört und kriegt da immer gute Musiktipps irgendwie raus.
Finde ich voll krass. Ich bewundere immer Leute, die bei Musik laufender Musik so arbeiten können. Das wird mich daran wahnsinnig machen.
Deswegen ist es so diese Grundsatzfrage, läuft irgendwas oder, also was, gar nicht, geht das Radio?
Ja gut, aber halt, das ist so viel, da ist so viel Unterbrechung.
Genau,
und so.
Genau.
Aber alles, wo Lyrics dabei sind, muss ich ja zuhören.
Achso.
Okay.
Um das Rätsel nochmal zu lüften, dein Promi-Crush war Avril Lavigne.
Ja, wie der Junge sozusagen, um diese Zeit groß geworden ist.
Die ist einfach 40 geworden dieses Jahr.
Ja, ist krass, ne?
Ich muss sagen, also Avril Lavigne zu einer Zeit total gehypt, wo das war jetzt kein großer Skandal, aber das war halt so ein, die war so eine Rotzgöre, ne? Das war schon, ich glaube, das war jeder Albtraum für die Eltern so, wenn das Kind so dann so sein wollte und sich die Augen so schwarz kajal gemacht hat und so. Und keine Ahnung, die war ja schon echt rebellisch irgendwie. Ich finde die cool, also ich finde, das ist ein Promi-Crush, auf den man stolz sein kann. Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe mitgebracht Black Cloud von Post Data. Ist so ein mehr Indie-Song, und das ist wieder so einer dieser Lieder, diese Lieder, die mir so über Spotify einfach in den Wochenmix reingespielt worden sind. Und das hat angesetzt und ich war total direkt von Anfang an gecatcht.
Das gibt's nicht so oft, finde ich.
Und das ist, also ich kann das immer auf dem Lied, was du immer wieder durchhören kannst, weil es von der Melodie ganz cool ist, von der Stimme ist es mega cool. Und inhaltlich geht es um so eine innerliche Befreiung oder generell so dieses, man wird so irgendwie runtergedrückt von Erwartungen, von Normen, und das Lied beschreibt im Grunde irgendwie so diesen Ausbruch daraus und die schwarze Wolke, die sich immer wieder so aufbaumt und einen wieder niederdrückt, weil warum soll ich jetzt nicht auf der Straße tanzen, wenn ich doch jetzt gerade tanzen will? Und dann kommt die schwarze Wolke und drückt einen irgendwie so runter. Das Video dazu, das Musikvideo dazu ist auch sehr schön.
Bist du jemand, der immer sofort nach dem Musikvideo guckt?
Manchmal. Mhm. Also ich, hat sich jetzt so über auch so eine Spotify-Krankheit, die sich bei mir entwickelt hat, weil mittlerweile laufen unten auch immer mal so, wenn es Video gibt, läuft das manchmal bei manchen Künstlerinnen unten nochmal so mit. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, sieht irgendwie spannend aus. Da bin ich aber eher tatsächlich so drauf gestoßen, weil ich mich aktiv nach den Lyrics nochmal geschaut habe. Oder dann gegoogelt habe und dann bei songtext.de oder was weiß ich, wie die Seiten heißen.
Genius.
Da dann geschaut habe, und da sind ja dann meistens immer das Musikvideo oder der YouTube-Link irgendwie mit drin. Und da bin ich dann drauf gestoßen. Und das möchte ich mit euch teilen, dass ihr auch diesen in den Genuss dieses wunderbaren Liedes kommt.
Ja, cool.
Was hast du?
Ich muss jetzt gerade noch mal ganz kurz nachgucken, weil es ist schon länger her, dass ich dieses Stück im Originalkontext gehört habe. Es ist Lament of the Highborn. Und es kommt aus dem World of Warcraft Soundtrack von Burning Crusade. Also es ist, wie gesagt, schon ein bisschen länger her. Und wir haben ja jetzt schon öfter mal darüber gesprochen, dass ich das mal gespielt habe. Und das ist so ein Stück, also vielleicht ist es so auch so der Moment gewesen, wo ich so dachte, Alter, das ist ein krasses Spiel. Wie krass ist das? Weil ich war so, also der Kontext ist, das ist ein Stück, das singt einer also World of Warcraft ist ja eine ganze Storyline, riesen Kosmos von Geschichten und so weiter. Und für die Leute, die vielleicht jetzt nicht so in diesem Gaming-Ding drin sind, es gibt so Quests und so Aufgaben, die man macht, wo man von Ort zu Ort geschickt wird. Und da muss man da Aufgaben erfüllen, man muss irgendwelche Sachen suchen, irgendwelche Leute umbringen und die ausrauben, damit man irgendwelche Sachen looten kann. Und dann bringt man die zurück zum Questgeber oder der Questgeberin. Und dieses Lied kommt, wenn man Sylvanas Windrunner ihr Locket wiederbringt. Und dann gibt es so eine Sequenz, die kann man natürlich auch skippen, wo sie in der Mitte steht und wo sie das singt. Und es hat, also da war ich echt so, Alter, ich bin in diesem Spiel drin und die singt es nur für mich. Und das ist so, also ja. Also es hat mich wirklich, ich bin so jemand, die macht es wegen der Storyline. Ich gucke mir auch die Tiere an und ich mag die Umgebung und so. Und jetzt waren wir ja, wie gesagt, auf diesem Retreat mit dem Bel Air Festival Team und da haben wir Werwolf abends gespielt und haben wir auch die Werwolf Playlist angemacht bei Spotify und da kamen auch ein, zwei Songs aus Burning Crusade und oder generell aus dem Game und irgendwie das, immer wenn ich das höre, denke ich mir, noch einen Monat reaktivieren. Aber das muss ich dann unterlassen, weil ain't nobody got time
for that. Es gibt andere tolle Spiele, wo du nicht ein Abo abschließen musst.
Nee, es gibt nur World of Warcraft für mich. Ein anderes Spiel mache ich nicht. Es gibt das.
Bei dem Werwolf-Abend, ich hatte es bei der Playlist, nämlich dann auch irgendwann gedacht habe, Moment, das kennst du. Und es war die Umgebungsmusik, Hintergrundmusik von Weißlauf aus dem Spiel Skyrim. Ja. Also so diese bisschen läuft so durch die Pampa und dann läuft diese Musik und es lief dann auch über die Playlist. Ich habe da nur gesessen und musste die ganze Zeit schmunzeln.
Das ist schon krass, wie so Gaming-Gedöns einen so mitnehmen.
Das sind kleine Kunstwerke.
Also das kommt jedenfalls von mir drauf. Bist du so ein Zocker?
Ja, ganz schlimm. Aber nicht Adventure oder solche Storyline-Geschichten, sondern eher Anno habe ich unheimlich viel gespielt.
Oh, krass, ey.
Oder
das mochte ich auch gern.
Factorio habe ich gesuchtet ohne Ende, wenn das jemand kennt. Hab da auch, glaube ich, weiß nicht, wie viele tausend Stunden verbracht im Studium damit. Und Dota 2 war ganz, ganz großes
Thema. Okay, da bin ich jetzt wieder. Jetzt bin ich raus.
Das war, aber die Zeiten sind, deswegen habe ich vorhin auch, als ich hier reingekam, erstmal auf den Computer hier geguckt und dachte mir so, oh, nice. Mhm. Ich spiele mittlerweile nur noch irgendwie ein bisschen auf dem Handy so nebenbei, wenn ich mal ein paar Minuten habe.
Das ist aber auch nicht die gleiche Experience.
Nee, um Gottes Willen.
Ich fand das, also für mich war das immer so richtig immersiv. Ich konnte so richtig abtauchen und ich hatte nie so ein krasses Setup wie du jetzt mit irgendwelchen heavy Bildschirmen und sowas. Ich hatte immer nur meinen Laptop und hat auch mit den Grafiken echt krass gestruggelt. Ich weiß noch, im Sommer oder generell musste ich den Laptop immer auf so zwei Kochlöffel stellen, damit die Lüftung da mitgegangen ist. Oh Mann, aber das war eine gute Zeit auf jeden Fall.
Ja. Ich hab's ja in der letzten Folge, hat Christian aus dem Schnitt ja so ein bisschen gefaselt. Also ich hab echt Bock auf Live-Gaming. Also irgendwie, irgendwas machen wir. Irgendwas kommt auf die Beine gestellt, irgendwie so Richtung Live-Gaming.
Also das musst du machen, also damit habe ich gar keine Erfahrung so.
Ach, da ist mir egal. Nächster Kultursommer. Ich mache mal einen Antrag. Ich mach mal einen
Vorschlag.
Mach mal gucken, ob das ankommt. Konzept ist da, das ist... Das
herrlich.
Habe ich Lust drauf.
Hier gibt's noch, hier werden Sachen hochgehalten.
Hast du es eilig?
Nee, ich wollte nur so, ich wusste nee,
das
nicht.
Das ist voll gut, weil wir vergessen manchmal unser eigenes.
Ich hatte es noch im Hintergedanken, aber okay, es waren gerade so schön in Gaming-Musik. Aber wir machen es einfach mal. Wir machen es jetzt. Geschenke.
Du hast was mitgebracht.
Ich habe was mitgebracht. Ich habe lange gesucht. Was für euch war, von dem ich überzeugt war, dass es zu euch beiden passt. Und habe euch einen Cassandra mitgebracht. Also etwas, was eigentlich hätte vernichtet worden wäre.
So heißt das?
Ja.
Warum?
Gute Frage. wahrscheinlich kommt vom Kassieren. Also das Kassieren heißt in der Archivwelt etwas zu vernichten oder etwas sozusagen nicht zu übernehmen. Und ein Cassandra ist eben ein Archivgutstück, was man nicht vernommen hat. Ich habe euch die erste und wahrscheinlich einzige Ausgabe der Bald mitgebracht, einer Zeitung, die morgen erscheinen könnte. Und zwar vom 26. Juni 1969. Hier gebe ich mal dir. Das. Hä? Magst du mal die Titel?
Ja. Ja, möchte ich. Wie geil ist das? Also erstmal steht oben links, die Bald ist eine Zeitung, die morgen erscheinen könnte. Sie hat das Layout, wie das Wording schon verraten könnte, wie eine andere große Schundzeitung mit 4 Buchstaben. Und die Headline ist: Schüsse hallen durch Rüsselsheim. 69.
69. Es ist eine, sozusagen eine humoristische, satirische Auseinandersetzung mit der damals mit den Notstandsgesetzen, die dort eingeführt worden sind. Ich weiß auch nicht, ob es davon eine zweite Ausgabe je gegeben hat.
Das großartig.
Ich dachte, es passt zu euch beiden, die als Journalistin, die als Kulturschaffender. Es ist ein bisschen satirisch angehaucht und setzt sich halt kritisch mit der damaligen Gegenwart auseinander.
Jesus Christ, bei Opel ist die Hölle los. Streikende Arbeiter im Feuer der Polizei zusammengebrochen. Erklär mal, wo kommt das her?
Das weiß ich nicht. Das war tatsächlich, deswegen ist das auch ein Cassandra, also ich habe davon 2 Exemplare. Die waren in einem Konvolut dabei, was ich kassiert habe. Und diese 2 Zeitungsstücke lagen bei. Das hatte inhaltlich überhaupt nichts mit dem Rest zu tun. Warum, wieso, weshalb, ist leider überhaupt nicht überliefert. Ich habe dann nur gesagt, okay, eins davon ist im Archiv auch noch, wird auch aufbewahrt. Und eins habe ich dann gesagt, okay, bringe ich euch mit.
Aber dass die Herausgebendenschaft, die hier unten vermerkt ist, die stimmt, oder?
Ja.
Offensichtlich von jemandem in Offenbach.
Mhm. Das ist also wirklich aus dieser damals halt linken Szene sozusagen, hat man sich eben mit der Notstandsgesetzgebung auseinandergesetzt und man hat eben dann Rüsselsheim, einen fiktiven freien Streik als Rüsselsheim genommen, um eben aufzuzeigen, was passiert oder wie diese Notstandsgesetze eben auch missbraucht werden können. Das ist die eigentliche Idee dahinter, aber es sind halt auch richtig geile Sachen einfach da drin, ja.
Also wir lieben ja Satire, wir lieben Zeitungen und wir lieben, historische Dokumente und das ist irgendwie best of all worlds hier. Wie krass. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, sowas hätte auch von Steffen Jobst kommen können in gewissen Zeiten. Also es hat für mich so direkt so ein Flashback. Und manchmal denke ich mir, bräuchten wir wieder so eine Satirezeitung in Rüsselsheim? Oder wäre das alles kontraproduktiv? Weil manchmal denke ich mir, es gibt eigentlich genug Realsatire in der Rüsselsheimer Facebook-Gruppe. So, teilweise. Aber sowas finde ich schon cool.
Es ist ja traurig. Cool. Es ist ja keine Satire, was da passiert. Es ist traurig und ernüchternd.
Oftmals jedenfalls. Aber ich finde, das ist schon gut gemacht.
Wenn ich das jetzt gerade so in den Händen halte, dann würde ich sagen, ja, wir brauchen sowas. Weil allein das Medium und die Haptik davon einfach so genial ist.
Und das Format ist übrigens auch sehr gut. Es ist nicht dieses riesengroße, esstischfüllende. Also es ist okay. Es könnte sogar noch einen kleinen Ticken weniger sein.
Könnt ihr vielleicht euren Podcast auch als Gelegenheit nutzen, Aufruf zu machen, wer noch eine zweite, also wenn es davon noch eine zweite Ausgabe, dritte Ausgabe gibt und jemand weiß das, ich würde mich sehr, sehr über Sachen, die nicht hin
freuen. Also die Zeitung heißt Bald. wenn es davon noch irgendwo jemand gibt, der in seinen Kellern noch solche Sachen finden kann, wäre schon cool. Aber du weißt also auch nicht, ob da noch eine zweite Ausgabe davon existiert hat.
Nein. Also das ist einfach auch etwas, was ich nicht recherchiert habe, muss ich deswegen ganz ehrlich sagen.
Also wir bewahren das auf.
Genau, ihr habt ein Exemplar davon.
Wir archivieren das.
Ihr archiviert das für mich und ich habe zur Sicherheit auch nur ein zweites davon. Und falls jemand da was zu weiß oder noch eventuell sogar noch Ausgaben, eine dritte, vierte Ausgabe davon hat, gerne melden, stadtarchiv@rüsselsheim.de.
Finde ich total, genau, also total cool.
Herausgelegen und verlegt von der Kampagne für Abrüstung, Ostermarsch der Atomwaffengegner, Hessischer Ausschuss 605 Offenbach am Main.
Klassische linke Titelgebung.
Aber
ich finde das total cool, total cool. Wirklich. Wenn wir jetzt gerade schon hier bei Aufrufen sind, sozusagen, möchte ich noch einen letzten Punkt ansprechen und aus deinem Fragebogen, und zwar deinen bereuten Einkauf.
Oh Gott, ja.
Erzähl mal, ein Sideboard von Möbelmax. Das passt so gar nicht zu dir. So, mein Bild von einem Historiker ist, dass der nur Sachen Vintage kauft auf Kleinanzeigen.
Nee, so ganz so schlimm bin ich nicht, hab das aber für mich entdeckt mit den Kleinanzeigen. Das war aber so ein Ding, ich wollte irgendwie ein Sideboard haben und das ist immer dieser Fehler, den man macht, wenn man sagt, okay, man braucht jetzt noch ein gewisses Möbelstück und irgendwie sich nicht die Ruhe damit gibt und lässt, sondern einfach sagt, ich brauche jetzt was. Ne? Und dann bin ich zum Möbelmarkt gefunden, habe was gefunden, habe gedacht, ja, das gefällt mir optisch. Und dieses Ding sieht gut aus, aber sobald du es anfängst, wackelt einfach. Die Qualität ist wirklich schlechter als Ikea und das hat mehr gekostet und deswegen regt mich das jeden Tag auf.
Kannst du das nicht an der Wand so festmachen mit so Winkeln oder so?
Ja, könnte ich theoretisch, aber dann braucht sozusagen noch ein bisschen Abstand wegen der Kabel, die dahinter laufen.
Ja, und man muss die Wand beschädigen.
Man muss die Wand beschädigen und eigentlich ist es nicht so Sinn und Zweck, dass man dann sich, ne, wenn man Möbelstück
kaufen muss, ich muss und das. Und es liegt definitiv nicht an deinem Boden, an deinem Untergrund, dass du irgendwie so. Nee.
Das ist einfach
schräges Altbau.
Ist einfach schlecht
gebaut. Kettas oder so. Ja, okay. Ich habe mir nämlich neulich ein sehr gutes Sideboard gekauft und bin jetzt da dran, einen Vitrinenschrank zu verkaufen. Deswegen kommt hier nochmal ein kleiner Aufruf. bei Kleinanzeigen findet ihr, wenn ihr in Rüsselsheim einen Vitrinenschrank sucht, findet ihr mit Sicherheit einen ganz hübschen Vitrinenschrank, den ich wirklich, wirklich dringend loswerden möchte. Und das zeigt sich daran, dass ich mit meinem Preis immer so sukzessive jetzt runtergehe, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Und wenn ihr noch ein bisschen wartet, vielleicht in 2 Wochen ist er zu verschenken und dann könnt ihr zuschlagen. Genau, so das wäre der Werbeblock von mir. Genau. Bin ich sehr dankbar und beseelt für diese super interessante Session, die wir heute hatten. Ich habe so viel Neues erfahren über dich, über das, was du alles bist und nicht bist, über das Stadtarchiv, über Opel und die Historie. Also super, super spannend.
Ich blätter gerade nochmal durch, aber es ist.
Ich finde auch, es ist a wrap und es war irgendwie sehr, sehr wholesome und sehr entspannt mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht.
Wir machen unseren Archivtag.
Ja.
Ihr seid herzlich eingeladen.
Freuen wir uns drauf.
Dann gehen wir auch mal runter und drehen
Regale. Genau.
Oh ja.
Sehr gerne.
Aber vorher müssen wir uns desinfizieren wegen der Papierfischchen. Wie werden die denn eigentlich, du kannst glaube ich schon mal abfahren, aber wie werden die denn so übertragen? Kommen die auch so in den, wie heißt das, so an den Schuhen oder so? Können wir die Menschen als Menschen mit reintragen?
Ja, aber es ist in der Regel wird es durch verunreinigtes Archivgut, Aktengut.
Das heißt, wir dürfen keine Notizblöcke und so Zeug mit reinnehmen?
Genau, oder? Zum Beispiel das, aber also, krass. Was das Risiko ist in der Regel. Wenn
meinst du, hier sind Papierfischchen drin?
Nee, ich hoffe
nicht. In der Zeitung?
Bitte mach mir nicht
Angst. Die Papierfischchen, ich muss die gleich mal googeln zu Hause.
Mach das. Ja.
Also, hast du Albträume davon?
Davon habe ich auch.
Okay. Nein. Ja, Mensch.
Ja, Mensch.
Ja, freu dich. Auf dem Tisch liegt so ein kleines Stäbchen, Briefumschlag und 2 Plakate, die darfst du nämlich mitnehmen. Das ist nämlich
Fürs Archiv.
Fürs Archiv, okay, genau. Cool.
Das sind wir auch noch vertreten dann dabei.
Sehr schön, sehr schön.
Okay, Steilzeit, Rüsselsheimer Podcast, ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, durch die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main. Danke, dass du da gewesen bist.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns.